Unser heutiger Lesungstext steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 15, die Verse 1 und 3 und dann fortfolgend 11b bis 32. Immer wieder hielten sich auch Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf in der Nähe von Jesus auf. Auch sie wollten ihn hören. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer waren darüber empört. Der nimmt Sünder auf, sagten sie, und isst sogar mit ihnen. Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu seinem Vater, ich möchte schon jetzt den Teil der Erbschaft haben, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter seine Söhne auf. Wenige Tage später hatte der Jüngere seinen ganzen Anteil zu Geld gemacht und reiste in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und vergeudete sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und es ging ihm schlecht. Da ging er zu einem Bürger jenes Landes und drängte sie ihm auf. Der schickte ihn zum Schweinehüten aufs Feld. Gern hätte er seinen Hunger mit den Schoten für die Schweine gestillt, aber er bekam nichts davon. Jetzt kam er zur Besinnung. Alle Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, sagte er sich, aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufraffen und zu meinem Vater gehen. Dann werde ich ihm sagen, Vater, ich habe mich versündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden, mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Das bewegte sein Herz, er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn dieser mein Sohn war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Dann begannen sie zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam, hörte er schon von Weitem Musik und Reigentanz. Er rief einen Diener herzu und erkundigte sich, was das sei. Dein Bruder ist zurückgekommen, sagte dieser, und dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Doch er hielt seinem Vater vor. So viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet und mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Aber mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt der da, dein Sohn, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat, und du schlachtest ihm gleich das Mastkalb? Aber Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekommen. Er war verloren und ist nun wiedergefunden. Halleluja.
Wir starten in eine Kurzpredigtreihe hinein. Es geht um den verlorenen Sohn an drei Sonntagen. Und heute geht es um den Titel »Alles zerbrochen«. Ich habe eine Frage an euch erstmal und ihr dürft euch gleich mit den Sitznachbarn neben euch einmal austauschen oder hinter euch. Nämlich, habt ihr schon mal richtig Mist gemacht? Und was war das? Wo habt ihr schon mal richtig Mist gemacht? Einmal kurzer Austausch miteinander. Mein Mistbauen ist etwas, was man eigentlich gar nicht erzählen darf. Ich darf es nur erzählen, weil das nicht schief gelaufen ist. Ich bin ja im Würchering aufgewachsen, Familie Warning kennt es da auch ein bisschen. Und damals fuhren da die AKN-Gleise oberirdisch auch lang und man kam da einfach so ran. Und ich muss, glaube ich, 6 gewesen sein mit meinen Kumpels da aus der Straße, sind wir da hingegangen zu dieser AKN-Schiene. Und dann lagen da ja diese Steine immer neben den Schienen. Und dann haben wir die Steine genommen und auf die Gleise raufgelegt und beobachtet, wie die AKN die dann kaputt gefahren hat. Das haben wir einmal gemacht und nie wieder, weil wir dann auch ordentlich die Windel voll hatten. Aber das war schon richtig Mist bauen. Da hätte auch irgendwas ganz Schlimmes passieren können. Und insofern, das war gar nicht gut. Das war mein Mist bauen. Und damit sind wir eigentlich schon mittendrin in dieser Geschichte, die uns jetzt 3 Sonntage lang auch beschäftigen wird. Eine Geschichte von Menschen, die richtig Mist bauen auch. Und es ist ziemlich wichtig anzuschauen, wer diese Geschichte wem erzählt. Da heißt es, dass sich ein paar fromme Leute und ein paar moralische Autoritäten furchtbar aufgeregt haben. Die hatten so einen Hals, weil Jesus sich immer mit den falschen Leuten abgegeben hat. Und da stehen sie jetzt rechts, die frommen Leute, die moralischen Autoritäten, die Leader, würde ich sie mal nennen. Und links die Versager, die öffentlich Angezählten, die Beschämten, die Schuldigen. Sagen wir die Steuerbetrüger, die Doktorarbeitfälscherin, die Menschen mit moralischer Privatinsolvenz, die Loser. Auf der einen Seite die, auf der anderen Seite die und Jesus dazwischen. Und Jesus erzählt ihnen Geschichten, damit sie verstehen, wer er ist und was er tut. Und bevor ich jetzt zu dieser Geschichte komme, die Jesus da erzählt hat, sollten wir uns über 3 Dinge einmal verständigen. Erstens, in kaum einer Geschichte wird uns so radikal von Gottes Liebe erzählt wie in dieser Geschichte. Und darum hoffe ich und bitte ich auch, dass wir uns dieser Geschichte gegenüber öffnen. Egal wie oft wir schon diese Geschichte gehört haben, hier geht es nämlich um uns. Und das Zweite, es geht hier um Gott den Vater. Und wir werden nächste Woche darüber intensiver nachdenken. Nur so viel jetzt. An ihm kann man sehen, was ein guter Vater ist, wie er sich verhält. Er ist der Vater schlechthin. Und wir Väter und unsere Väter, die wir haben und hatten, sind nicht das Maß dafür, wie Gott als Vater ist. Lass dich also nicht davon abhalten zu hören, weil vielleicht dein Vater dich enttäuscht, überfordert, vernachlässigt oder auf sonst irgendeine Weise lieblos behandelt hat. Und drittens, es geht um unser Verhältnis zu Gott. Von ihm weglaufen oder zu ihm hinlaufen. Darum geht es. Wir hören von dem jüngeren Sohn, dass er von zu Hause wegläuft und man muss nicht 12 Semester Theologie studiert haben, um zu verstehen, das war keine so gute Idee. Aber es geht um unser Verhältnis zu Gott. Es geht nicht darum, dass jüngere Söhne doch lieber bitte im Hotel Mama bleiben sollen und bitte, bitte nie in die Ferne ziehen sollen. Nach Ulzburg oder Hennstedt, Götzberg oder etwa nach Norderstedt. Gut, die 3 Vorbemerkungen. Also rein in die Geschichte. Jesus erzählt Geschichten. Und er beginnt mit dem Jüngeren von 2 Söhnen. Der lässt sich bekanntlich das Erbe schon vor der Zeit auszahlen, er reist in die Ferne, er lebt auf großem Fuß, dann gerät er in eine Not, er besinnt sich wieder, kehrt zurück, er wird empfangen, es gibt eine Riesenparty. Okay, sagen manche jetzt, okay, kenne ich, habe ich verstanden und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ich will euch in den nächsten Minuten etwas näher erklären, warum diese Geschichte den Losern auf der einen Seite die Tränen in die Augen treibt und warum den Leadern auf der anderen Seite der Blutdruck in die Höhe steigt, als Jesus diese Geschichte erzählt. Und es ist eine Geschichte mit 3 Überraschungen. Die erste Überraschung, eine unverschämte Bitte wird erfüllt. Für die Hörer damals war das ein völlig undenkbarer Gedanke. Da will einer das Erbe haben, obwohl sein Vater noch lebt, noch lebendig ist. Ich mag nicht warten, bis du endlich den Löffel abgibst, ist die Message dahinter. Ich will das Erbe jetzt. Und das wird hier so ausgedrückt, dass er den Erlös will. Er will Bargeld, er will Cash haben. Er will also nicht schon den Hof haben, er will nicht irgendwie das Familienerbe fortführen, jetzt schon, wie das vielleicht heutzutage an manchen Stellen läuft. Er will einfach Geld haben. Und dann will er auf Reisen gehen. Und er will nicht etwa weit reisen, um dort neue Welten zu erkunden. Er will nur eins, er will so weit weg wie möglich. Er sagt, ich wünschte, mein Vater wäre tot. An ihm liegt mir nichts, nur an seinem Geld. 1/3 des Besitzes würde ihm zustehen, ihm, dem Jüngeren von 2 Erben. Und Jesus überrascht seine Hörer nicht mit dieser unverschämten Forderung als erstes, weil die Leute auch damals schon wussten, welche Tragödien sich in Familien abspielten in Bezug auf das Erbe. Man muss das ja heute nur machen, wenn man mit Leuten am Tisch sitzt, dann kann man einmal reinflüstern, Erbstreitigkeiten. Und dann geht gleich die Diskussion los und manche erzählen und da sind ganz viele Familien auch drüber zerbrochen. Jesus überrascht sie vor allen Dingen mit der Reaktion des Vaters, weil er tut, der Vater, was der Sohn will. Und die Zuhörer haben ein erstes Kopfschütteln an dieser Stelle. Gerade die anwesenden Väter, die die Geschichte von Jesus hören, die denken sich, ich würde dem Jungen einen Fußtritt verpassen. Der würde Sonderschichten in der Jauchegrube bekommen. Mein Erbe würde der auf keinen Fall kriegen, niemals. Eher enterben würde ich ihn aufgrund dieser Forderung. Aber dieser Vater tut, was der Sohn will. Nun kann er nicht einfach online eine Überweisung tätigen, sondern er muss seinen Besitz verkaufen und das dauert vielleicht auch eine kurze Zeit lang und er verkauft es auch unter Wert, weil es auf der anderen Seite aber auch schnell gehen muss, weil der Sohn das ja jetzt haben will. Und das ganze Dorf guckt zu und da gibt es ganz viel zu erzählen beim Wäscheaufhängen und bei den Stammtischen. Und währenddessen, dass so alles fortgeht, da hofft der Vater noch, dass der Sohn zur Besinnung kommt und doch noch sich entscheidet, nein, ich will das doch nicht, ich bleibe doch noch zu Hause. Aber der Vater muss am Ende in der Tür stehen, gebrochen, abgrundtief traurig und sicherlich auch verzweifelt, weil der Sohn nicht zur Besinnung kommt, weil der Sohn doch wegläuft. Und es geht um Gott und um uns, darauf hatten wir uns ja am Anfang auch verständigt. Und dann klärt Jesus nämlich an dieser Stelle auf, worin unser Problem besteht. Unser Problem, das in religiöser Sprache Sünde genannt wird. Das ist nicht der pure Regelverstoß. Der jüngere Sohn hat nicht zuerst über die Stränge geschlagen. Er hat sich nicht mit falschen Freunden eingelassen. Er hat nicht zuerst in die Kasse gegriffen und sich was rausgenommen. Er hat nicht die Knechte schlecht behandelt. Er hat zuerst gesagt, mit Vater will ich nichts zu tun haben. Er ist mir eigentlich egal. Ich will nur das, was er hat, aber nicht das, wer er ist. Ich will Vaters Gaben, aber nicht Vater, den Geber. Ich kündige die Gemeinschaft mit dem auf, der mir mein Leben geschenkt hat. Ich nehme alles Gute aus seiner Hand und dann kehre ich ihm den Rücken zu. Weg vom Vater, weg vom Vater. Wobei auch das noch nicht ganz die Pointe ist. Ich bin ein bisschen erkältet, deswegen muss ich zwischendurch immer ein bisschen trinken. Die Pointe besteht darin, dass Jesus allen Ernstes Gottes Unfähigkeit erzählt. Er erzählt von Gottes Unfähigkeit, weil der Vater hindert den Sohn nicht. Er gibt nach, er lässt ihn ziehen. Warum um Himmels Willen tut er das eigentlich? Die Antwort ist, glaube ich, ganz einfach. Weil er Vater ist. Weil ein Vater Kinder will und nicht Sklaven. Weil dieser Vater nicht zwingt, nicht ankettet, nicht mit Gewalt irgendwie an sich bindet. Dieser Vater lässt dich ziehen, wenn du es bei ihm nicht aushältst. Dieser Vater gewährt dir Freiheit, vielleicht auch manchmal törichte Freiheit, riskante Freiheit und er nimmt an dieser Stelle Schmerz in Kauf. Vielleicht kennen viele Mütter und Väter das leider, dass sie diesen Schmerz kennen, wie sich das anfühlt, einem Kind nachzuschauen. Vielleicht im guten Sinne sogar, wenn das Kind aus dem Hause zieht und eigene Wege geht, weil es erwachsen ist. Im schlimmsten Fall aber auch, wenn sich das Kind richtig losreißt. Und dann kommen Erinnerungen vielleicht auch hoch an die Geburt, das erste Mal die Windel voll, an das erste Lächeln, das Lachen, das erste Krabbeln, vielleicht auch die ersten ernsthaften Gespräche, die irgendwann starteten, das Größerwerden. Und jetzt nur noch der Rücken. Und das tut weh. Und es schneidet durchs Herz durch. Jesus sagt, so geht es Vater. Es tut, hört nicht auf, weh zu tun. Und der Vater kann nichts machen, er kann nichts tun. Klar, er könnte das, aber dann wäre er nicht mehr Vater, weil ein Vater seinen Kindern die Freiheit gewährt. Er kann tun, was Eltern dann tun. Ein Licht brennen lassen, falls der Junge nachts heimfindet und dann warten und hoffen und bangen und trauern und wieder hoffen und wieder warten. Da habe ich mal von Eltern zur Zeit des Vietnamkrieges gehört, die einen Weihnachtsbaum in ihr Fenster stellten, so mit elektrischen Kerzen, und die leuchteten da den ganzen lieben Tag lang. Die ganze Weihnachtszeit über brannten die. Und dann brannten die aber auch im Januar und im Februar und im März. Und die Leute der Straße und des Ortes fingen schon an zu tuscheln. Sag mal, wieso brennen denn die Kerzen bei den Energiepreisen auch noch? Wieso lassen die Kerzen denn da an? Und dann wurde es Mai und Juni und Juli und die Kerzen brannten immer noch. Und die Leute redeten mehr und mehr. Und dann sagten diese beiden in dem Hause, unser Junge ist in Vietnam, im Krieg. Und wir lassen die Kerzen so lange brennen, bis er wiederkommt. Und es dauerte 3 Jahre. 3 Jahre brannten diese Kerzen, bis der Sohn aus dem Krieg wiederkam. Und wisst ihr eigentlich, dass für uns bei Gott auch eine Kerze brennt? Ein ganzer Baum voller Kerzen für uns brennt da, weil er so auf uns wartet. Weil er möchte, dass wir zu ihm kommen. Er wartet auf uns. Wisst ihr, dass es ihn fast zerreißt, euch fernzusehen und nicht nah, draußen und nicht drinnen? Das ist die erste Überraschung. Was für ein Vater. Und die zweite Überraschung ist, dass der Junge zur Besinnung kommt. Ich überschlag einfach mal die Schilderung dieses wilden Lebens, das der Junge da draußen führt. Belassen wir es dabei, es war ein wildes Leben. Aber nicht lange, weil die wirtschaftlichen Verhältnisse kippen sich und er hat kein Geld mehr zur Verfügung und es geht ihm nicht mehr gut. Und damals gab es kein Brot für die Welt, keine Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kein Facebook-Aufruf. Da hieß es wirklich, wirklich, Hungersnot bedeutet den Tod. Und der Junge muss Schweine hüten. Und an dieser Stelle verziehen alle Zuhörer, egal auf welcher Seite sie stehen, das Gesicht. Schweine hüten, das ist ja wie Leichen waschen oder Müll sortieren oder Abwasserkanäle reinigen. Richtig Schweinkram eben. Und dann will sich der Junge auch noch das Fressen mit den Schweinen teilen. Bittere Frucht vom Johannesbrotbaum. Aber nicht mal das kriegt er. Und da kommt er dann zur Besinnung. Im Schmerz, am tiefsten Punkt in der Gosse seines Lebens kommt er zur Besinnung. Da taucht wie so ein vergilbtes Foto aus der Brieftasche sein Zuhause vor ihm auf. Und da denkt er sich, ich Idiot, Mann, wie gut ich das Zuhause hatte. C.S. Lewis, so ein Theologe, hat mal Folgendes gesagt: Gott flüstert in unseren Freuden, er spricht in unserem Gewissen, in unseren Schmerzen aber ruft er laut. Sie sind sein Megafon, eine taube Welt aufzuwecken. In unseren Schmerzen aber ruft er laut. Manchmal ist das so. Manchmal brauchen wir Schmerzen, um zur Besinnung irgendwie zu kommen. Manchmal. Aber bevor es irgendwie kitschig wird, lohnt sich so ein zweiter Blick. Denn diese Geschichte wird von Jesus total stocknüchtern erzählt. Der Junge kommt zur Besinnung. Ja, das macht er. Warum? Weil er sein Unrecht irgendwie einsieht, weil er denkt, ach, so hätte ich mich ja nicht verhalten dürfen, weil er irgendwie erkennt, oh, ich habe mit den damaligen Gegebenheiten gebrochen und das war ja voll daneben, so verhält man sich ja gesellschaftlich gar nicht. Nein, er kommt zur Besinnung, weil es ihm dreckig geht. Und das gibt es manchmal auch bei uns. Selbst unsere Buße dreht sich manchmal noch um uns. Noch in unserer Buße ist wenig Liebe zu dem Vater da, viel Sorge um uns selbst. Der Sohn will einfach nur ein Leben haben. Das, was er jetzt führt, ist kein Leben. Er will ein Leben haben. Und jetzt wird der jüngere Sohn sogar religiös. Immerhin, kann man sagen. Religiös heißt in dem Fall, dass er sagt, ich muss etwas anbieten. Ich muss nun gute Gründe schaffen, warum ich jetzt an Vaters Tür wieder klopfen kann, warum ich wieder zurückkehren kann. Und deshalb schreibt er an einer kleinen Rede. Und ich stelle mir vor, wie er dann nach Hause geht und er murmelt das so vor sich hin, was er dem Vater dann zu Hause sagen will. Und er schiebt die Sätze mal hierhin und dahin und tauscht dieses Wort aus und ein neues rein und redet und redet und hat dann eine Rede geschaffen aus zwei Teilen. Der erste Teil, er macht reinen Tisch. Ich habe Mist gebaut, ich habe es verborgt, das war nicht in Ordnung, ich habe versagt. Und der zweite Teil, er macht ein Angebot. Du Vater, ich kann jetzt irgendwie vielleicht auch nicht mehr Sohn auf deinem Hof sein, aber ich könnte Arbeiter sein. Immerhin das. In deiner Nähe, wie die Handwerker leben und dann für dich arbeiten. Ich kann meine Schuld abarbeiten. Eingeständnis und Angebot. Das behaltet mal im Kopf, weil das wird gleich noch wichtig werden. Jetzt kommt aber erstmal der Höhepunkt, nämlich die dritte Überraschung. Der Vater nimmt ihn wieder auf. Wer die Geschichte kennt, der gähnt jetzt einmal ganz, ganz herzhaft, weil der Sohnemann kommt rein zur Tür oder dahin, der Vater schließt ihn in die Arme, viele Tränen, großes Gefühl, großes Kino, die Geigen spielen, die Kamera fährt ganz nah heran auf das, was da passiert, die Sonne geht glutrot runter im Hintergrund und die Magd steht daneben und hat auch Tränen in den Augen. Aber langsam. Was passiert in einem damaligen Dorf zur Zeit von Jesus, wenn ein Sohn, der alles versaut hat, zurück nach Hause kommt? Jesus muss das nicht erklären, weil die Loser und die Leader das wissen und das kennen. Jetzt kommt nämlich eigentlich Kesasar. Kesasar, das bedeutet das Abschneiden. Was ist das? Nun, wenn solch ein verlorener Sohn sich wirklich trauen würde, nochmal nach Hause zu kommen, dann würde sich das ganze Dorf am Dorfrand versammeln, bevor er überhaupt einen Fuß über die Schwelle des Dorfes machen kann, würde den da abpassen, hätten dann alle einen Krug dabei und würden diesem verlorenen Sohn den Krug vor die Füße schmeißen, dass die Scherben nur so springen und dem Sohn um die Füße fliegen. Und das Dorf würde damit zu dem Sohn sagen, hier bist du nicht willkommen. Du hast alles zerbrochen. Die Gemeinschaft, das Vertrauen, das Herz deiner Familie, das Herz deines Vaters, deine eigene Würde, das lässt sich nie mehr reparieren. Sieh die Scherben zu deinen Füßen, das ist dein Leben. So ist das und so bleibt es auch. Du bist nicht ganz, du bist nicht heil, du bist zerbrochen, du bist abgeschnitten, du bist Kesasar und jetzt geh dahin, wo du hergekommen bist. Das wäre damals passiert. Und das erwartet den Sohn. Und ich denke, er wusste das auch, dass das eine Möglichkeit ist, dass ihm das passieren wird, dass die Krüge ihm vor die Füße geworfen werden. Und vielleicht haben sich manche von uns sogar schon genau so in ihrem Leben gefühlt. So abgeschnitten zu sein, draußen zu sein, vielleicht so weit weg zu sein von Gott. Vielleicht ist so viel schiefgelaufen auch im eigenen Leben. Ich bin so zerbrochen. Ich bin unbedeutend, ich bin unattraktiv. Ich bin unbegabt, ich bin verschuldet, ich bin ungeliebt. Ich bin Kesasa. Spätestens in dem Moment sind die hohen Geigen jetzt wirklich verstimmt. Und der Kameramann hat jetzt die Kamera wirklich auch wieder sinken lassen. Weil die Zuhörer von Jesus jetzt stumm sind. Was wird passieren? Und wir gucken uns in der nächsten Woche nochmal genauer an, was der Vater da macht und wie der sich verhält. Das jedenfalls ist das Wunder. Das große Wunder dieser Geschichte. Es gibt kein Abschneiden, es gibt kein Kesasar. Stattdessen brennt da dieses Licht im Fenster. Und der Vater steht noch da, Abend für Abend, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Der Vater im Himmel steht da und er wartet auf dich. Und so kommt der Sohn also auf dem Hof der Eltern an. Und er beginnt mit seiner Rede, die er sich ja vorher so toll überlegt hat. Erster Teil, reinen Tisch machen. Ich habe es verborgt, ich habe gesündigt, ich habe alles verspielt. Auch das Recht, dein Sohn zu sein, keine Kompromisse mehr. Jetzt muss doch noch der zweite Teil kommen. Hey, ich könnte doch versuchen, nochmal wieder als Tagelöhner das gut zu machen. Nochmal meine Schuld so zu bezahlen. Und manchmal sind wir Menschen genauso wie dieser Sohn, dass wir uns auch überlegen. Hey Gott, wenn ich jetzt heute Abend mal Bibel lese, kannst du mir am nächsten Tag dann eine gute Mathe-Note schenken? Oder Gott, ich bete jetzt mehr zu dir. Ich mache das wirklich. Aber dann lass doch meine Ehe nochmal neu durchstarten und neu gelingen. Ja, und Gott, weißt du, also ich würde jetzt auch mehr spenden. Oder mich vielleicht auch mehr in der Gemeinde engagieren, meine Zeit auch damit spenden. Und dann hätte ich Folgendes gerne von dir, dass der HSV in die erste Liga aufsteigt. Oder Italien nicht Weltmeister wird. Europameister haben wir gerade. Manchmal sind wir auch so religiöse Tagelöhner, die einen Deal mit Gott machen wollen. Übrigens, habt ihr es gemerkt, so weit kommt der Junge gar nicht mit seiner Rede. Den zweiten Teil, den er überlegt hatte, den spricht er nie aus. Den sagt er nicht mal. Weil er längst in den Armen vom Vater liegt, der ihn umarmt und der ihm entgegengelaufen ist sogar. Auch das war damals was völlig Absurdes. Religion, dieses Dealen auch mit Gott, das dankt ab, wenn der Vater uns in seine Arme schließt. Und die Loser strahlen an dieser Stelle und es treibt ihnen die Tränen in die Augen, weil sie merken, ja, ich muss ja gar nichts leisten, ich muss ja gar nichts anbieten. Aber die Lieder sind böse und ihnen steigt der Blutdruck hoch, weil sie denken, doch, man muss doch irgendwas tun, sonst hat doch ein Gott mich nicht lieb, der Vater. Dieser Vater widerspricht ihrem natürlichen Empfinden. Und wieder zeigt sich Gottes Ohnmacht. Er kann dieses Abschneiden, dieses Kesasar nicht. Kein Scherbengericht. Er kann nur Erbarmen. Er kann nur Gnade. Und das zeigt er auch mit seinen Taten. Ein reines Gewand. Du bist wieder rein. Ein Ring. Hey, du bist mein Sohn. Ein Kalb. Nichts als pure Freude ist im Himmel, wenn du kommst. Was immer du angestellt hast, da gibt es dann nur Erbarmen und Gnade und Freude. Meine Frage zum Schluss. Wo bin ich in dieser Geschichte? Bin ich mit dem jungen Mann zusammen auf der Flucht vor Gott gerade? Bin ich verbittert und enttäuscht von ihm? Bin ich an dem Punkt, wo es weh tut, wo es gerade schlecht aussieht und wo ich so eine Sehnsucht nach Leben habe, nach Heimat und eine Sehnsucht in mir so kreist. Denke ich, ich bin nicht liebenswert, höchstens ein Tagelöhner? Bin ich vielleicht auch dabei, Gott so einen Deal anzubieten? Übrigens, ich kann auch mitten in dieser Geschichte stecken, auch wenn ich ganz ohne Gott aufgewachsen bin, sozusagen ein in der Fremde Geborener. Vielleicht ist es dann so, ich lebe mein Leben mit Ressourcen, von denen ich gar nicht weiß, woher sie kommen. Und ich spüre einen Schmerz und eine Sehnsucht nach etwas, wo ich gar nicht weiß, nach wem und wohin. Jesus erzählt diese Geschichte für uns alle, um uns zu sagen, es gibt einen Ort und da brennt ein Licht für dich und da wartet dein himmlischer Vater auf dich. Amen.